Willkommen zu dieser 223. Ausgabe von Europe Calling, heute in Zusammenarbeit mit Mehr Demokratie. Und ganz besonders begrüßen möchte ich unsere heutigen Gäste, die ihr hier schon seht und die ich gleich noch genauer vorstelle. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf wie immer heute Abend moderieren. Bevor wir loslegen, ein paar kleine Hausmitteilungen. Wie immer könnt ihr bei uns Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Heute nutzen wir dazu wieder Slido, den Link seht ihr dazu gleich schon im Chat. Bewertet dort gerne auch die Fragen der anderen, denn wir haben fast 2000 Anmeldungen. Gucken, wie viele davon heute Abend dann reinkommen. So können wir dann einfach die Fragen auswählen, die euch interessieren. Und wenn wir Zeit haben, machen wir auch noch ein paar mündliche Fragen. Ganz wichtig, schreibt in den Fragen bitte einen Namen dazu, wenn schon nicht eure eigener ist. Das ist einfach viel schöner, als wenn man so anonyme Userin sagen muss. Das ist immer ein bisschen komisch. Und wie immer zeichnen wir das auf und stellen es danach auf YouTube und als Podcast online. Beachtet das einfach, wenn ihr Fragen stellt. Das war es auch schon mit den Hausmitteilungen. Und ich sage jetzt noch zwei Sätze zum Anfang, bevor ihr dann die Leute kommen, die ihr eigentlich hören wollt. Wie das Ganze nämlich zustande gekommen ist, vor 2 Wochen wurden die Verhandlungspapiere von Union und SPD ja öffentlich und darin wollte die Union das Informationsfreiheitsgesetz abschaffen. Was das ist, das erklären euch unsere Expertinnen gleich genau. Und darauf hat mich Marie Jünemann von Mehr Demokratie angeschrieben und gesagt, hey, lass uns dazu doch was machen. Und damit hat sie dieses Webinar erst möglich gemacht. Marie, ganz herzlichen Dank dafür und auch an Hanna und Daniel, dass ihr beide dann euch Zeit genommen habt, um heute dabei zu sein. Und war bei der Planung immer schon klar. Vielleicht wissen wir sogar schon, wie es ausgeht an diesem 9. April. Und ja, wir wissen, wie die Geschichte des Informationsfreiheitsgesetzes vorerst in diesen Koalitionsverhandlungen ausgegangen ist. Und wir haben jetzt im Vorraum schon diskutiert, ob das jetzt ein Feierwebinar ist oder nicht. Ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall ein Feierwebinar, aber jede Feier hat ja vielleicht auch ein paar kleine Punkte, wo man sich noch Fragen stellt. Und ich bin gespannt, wie unsere Gäste das jetzt einschätzen. Ich bin jedenfalls angesichts dieses Teil des Koalitionsvertrages ganz, ganz positiver Laune. Bei anderen Teilen machen wir andere Webinare zu, was da noch so drin steckt. Das war's von mir und jetzt legen wir los mit Hanna Vost, ist Rechtsanwältin und Leiterin des Legal Teams von Frag den Staat und hat die große REACT-Petition mit initiiert gegen die Abschaffung des Informationsfreiheitsgesetzes, die jetzt schon, ich gucke gerade rein, 431.000 Menschen unterschrieben haben. Liebe Hanna, schön, dass du dabei bist und du hast das Wort.
Ja, hallo, schönen guten Abend nochmal von mir. Ich freue mich sehr, hier zu sein und würde loslegen und einen kurzen Überblick erstmal geben darüber, was konkret ist denn eigentlich das Informationsfreiheitsgesetz, über das wir jetzt alle in den letzten Tagen so viel gesprochen haben. Und ich glaube, also wir bei Frag den Staat haben es auf jeden Fall, oder jedenfalls während meiner Zeit, habe ich nicht erlebt, dass jemals es so viele Beiträge und Berichte über das Informationsfreiheitsgesetz gab. Also jedenfalls der Teil war dann auch mal ganz schön zu sehen. Genau, das Informationsfreiheitsgesetz IFG des Bundes gibt es in Deutschland seit dem Jahr 2006 und das regelt im Grundsatz erstmal einen voraussetzungslosen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Und das war damals schon ja eine kleine Revolution in Deutschland, kann man sagen. Dadurch wurde sozusagen abgelöst eine lange Tradition des Amtsgeheimnisses oder auch Herrschaftswissen. Also da war es eben eher so, dass das staatliche Wissen nur einigen wenigen zugänglich war und es gab so ein paar Akteneinsichtsrechte für Betroffene, also Leute, die selber irgendwie bei Verwaltungsverfahren beteiligt waren, aber eben nicht diesen voraussetzungslosen Anspruch. Und den gibt es seit 2006 und Deutschland hat damit eigentlich schon ziemlich dem internationalen Vergleich hinterhergehinkt. Da gab es viele andere Länder, die eigentlich deutlich schneller waren. Genau, was besagt das IFG? Also das Wichtigste steht in Paragraph 1, jeder hat Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen gegenüber den Bundesbehörden und staatlichen Stellen des Bundes. Was heißt jeder? Das heißt wirklich ja, jeder Mensch, auch juristische Personen oder Vereinigungen. Und es ist so, dass man nicht erklären muss, weswegen möchte ich diese Information haben oder was ist mein Interesse dahinter. Ich muss auch keine Journalistin sein, also es ist kein journalistischer Auskunftsanspruch, sondern eben erstmal voraussetzungslos, ohne ja, ohne irgendwelche Hindernisse kann ich diesen Anspruch erstmal geltend machen. Dann IFG, über das wir jetzt immer sprechen, ist das IFG des Bundes. Also der Anspruch richtet sich gegen Bundesbehörden. Es gibt daneben aufgrund unserer föderalen Struktur auf Landesebene verschiedene Gesetze. 14 Länder haben eigene Informationsfreiheitsgesetze oder sogar schon Transparenzgesetze. Da werden wir später sicher nochmal zu kommen. Das ist dann sozusagen ein Schritt weiter. Bayern und Niedersachsen haben bisher noch nichts. Amtliche Informationen. Darauf ist es gerichtet. Das ist auch nochmal, also das ist der Inhalt des IFG des Bundes. Daneben gibt es noch speziellere Gesetze. Das wären Verbraucherinformationsgesetz oder das Umweltinformationsgesetz. Aber dieses allgemeine Gesetz spricht eben die amtlichen Informationen an. Was ist das? Das ist erstmal denkbar weit. Jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung nach dem Gesetz. Das heißt, es ist gerichtet auf Sachen, die bei der Behörde vorhanden sind. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied eben zu presserechtlichen Auskunftsansprüchen. Das heißt, ich stelle keine Fragen und kriege dann irgendeine Antwort von der Behörde, wo sie nochmal Sachen erklärt oder so, sondern es geht wirklich darum, was ist vorhanden, das bekomme ich. Da kann ich reinschauen. Also das ermöglicht eben allen Leuten tatsächlich auch Entscheidungsprozesse wirklich nachzuvollziehen und nochmal gucken, was waren die Erwägungen, was waren auch Bedenken, gab es innerhalb der Behörde Bedenken bei bestimmten Entscheidungen. Man kann Anfragen stellen zu internen Weisungen zu bestimmten Gebieten. Man kann auch nachfragen nach der Kommunikation, die bestimmte Minister, Ministerinnen mit Lobbyvertretern hatten zum Beispiel. Oder auch jetzt, das wäre ein Beispiel auf Landesebene, haben wir mit Frag den Staat gemacht in der Vergangenheit, Anfragen stellen auf alte, die gerichtet sind auf Zugang zu alten Prüfungsaufgaben von Abiturprüfungen. Also es ist wirklich ganz denkbar breit. Da genau, geht eben darum, dass man einfach wie so ein bisschen reingucken kann, wie hat die Behörde da gearbeitet. Ich hatte gesagt, Grundsatz voraussetzungslos, das heißt jetzt nicht, dass es komplett unbegrenzt gilt. Es gibt Ablehnungsgründe, über die wir uns dann auch häufiger streiten vor Gericht mit den Behörden. Das sind, lässt sich grob unterteilen in öffentliche Belange und private Belange. Öffentliche Belange sind ja so klassisch öffentliche Sicherheit zum Beispiel, aber auch der Beratungsprozess, also Beratungen der Behörden werden geschützt, solange sie noch laufen. Da kann man eben in der Regel erst im Nachgang dann in den konkreten Prozess reinschauen. Die privaten Belange sind drei. Das ist geistiges Eigentum, also Urheberrechte von Dritten, dann Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Unternehmen und der Datenschutz, also personenbezogene Daten. Wie läuft das Verfahren ab in der Regel? Genau, das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes sieht aktuell nur einen Informationszugang auf Antrag vor. Das ist der entscheidende Unterschied zu einem Transparenzgesetz, wo eben auch bestimmte Informationen ganz proaktiv von der Behörde veröffentlicht werden müssten. Aber aktuell läuft es eben so, die Person muss einen Antrag stellen bei der Behörde. Das geht schriftlich oder auch mündlich. Man kann dafür auch Frag den Staat nutzen, unser Portal. Da haben wir ja, Hilfestellungen auch und es gibt schon Textbausteine, die sich da automatisch einfügen und eben alle Behörden hinterlegt. Ist aber keine Pflicht. Also man kann auch einfach so eine E-Mail schreiben. Dann bearbeitet die Behörde eben diesen Antrag. Sie soll die Bürgerinnen auch unterstützen, also vielleicht Nachfragen stellen oder darauf hinwirken, dass der Antrag noch mal ein bisschen konkretisiert wird. Grundsätzlich gelten Fristen. Nach dem IFG soll die Behörde das eigentlich innerhalb eines Monats bearbeiten. Da vielleicht schon mal ein kleiner Spoiler, das klappt sehr häufig nicht oder dauert sehr häufig eben etwas länger. Dann kommt es ein bisschen darauf an, ob Dritte betroffen waren oder nicht. Sofern die betroffen waren, kriegen die nochmal eine Möglichkeit zur Stellungnahme, können einwilligen oder nicht einwilligen. Und irgendwann gibt es dann eine Entscheidung der Behörde, dann gibt es einen Bescheid und im Idealfall eben auch die Informationen. Und sofern, also was noch ganz hilfreich ist zu wissen, es gibt eine Bundesbeauftragte für Informationsfreiheit. Das ist so eine Art Ombudsstelle. Da kann man sich hinwenden, wenn man gerne Unterstützung hätte. Und die wirkt dann bestenfalls darauf hin, dass die, ja, die Behörde im Sinne des IFG handelt und die Informationen so zugänglich macht, wie es den rechtlichen Vorgaben entspricht. Also da kann man sich immer noch mal ein bisschen Unterstützung holen. Genau, dann gibt es eben den Bescheid, bestenfalls die Informationen. Falls abgelehnt wird, kann man noch mal sonst einen Widerspruch erheben oder sogar ins Klageverfahren gehen. Das ist dann eben das, was wir häufiger machen, wenn die Dinge nicht so herausgegeben worden sind, wie wir uns das gewünscht hätten. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass das Ganze etwas kostet. Wenn es eine einfache Auskunft ist, dann kostet es nichts. Aber ansonsten richtet sich das nach einem Verwaltungsaufwand und schlimmstenfalls kann das bis zu 500 € kosten. Passiert aber nicht so häufig eigentlich. Vielleicht noch ganz kurz ein bisschen was aus der Praxis, worüber wir uns häufig streiten. Das ist einerseits sind das natürlich die klassischen Ablehnungsgründe, was sind, ja, wann sind Sicherheitsinteressen betroffen, was durfte man als Verschlusssache einstufen, also all sowas. Aber gerade in letzter Zeit geht es auch häufig um die Frage, was sind eigentlich amtliche Informationen? Da ist es nämlich so, dass es bisher sehr, sehr lose Vorgaben nur gibt, wie Akten geführt werden müssen in Behörden. Also es gibt kein Aktenführungsgesetz, keine ganz detaillierten Regelungen. Und häufig ist es eben so, dass die Dinge, die angefragt werden, dann gar nicht vorhanden sind oder aber Behörden so ein bisschen ausgewichen sind auf andere Kommunikationsmittel, zum Beispiel Messenger. Da haben wir jetzt gerade ein Verfahren am Laufen. Da geht es um die Fördermittelaffäre im Bildungsministerium, damals noch. War Bettina Stark-Watzinger Ministerin und es ging eben um ja, einen Protestbrief, den verschiedene WissenschaftlerInnen unterzeichnet hatten. Und daraufhin gab es wohl einen Prüfauftrag im Ministerium, ob denen möglicherweise Fördermittel entzogen werden könnten. Da hatten wir zunächst eine IFG-Anfrage gestellt, haben auch ja, viele Informationen schon bekommen, auch wirklich interessante Sachen, wo auch eben daraus hervorgegangen ist, dass das durchaus kontrovers auch behandelt wurde innerhalb der Behörde. Aber dann gab es eben zusätzlich Berichterstattung, dass sich die Hausleitung auch auf dem Messenger-Dienst Wire da untereinander ausgetauscht hätte zu der Thematik. Und diese ganzen Nachrichten waren aber eben nicht in den Akten vorhanden, die wir bis dahin bekommen hatten. Darauf klagen wir dann jetzt und da ist dann eben die Frage, sind das amtliche Informationen, wenn über ein Diensthandy, über einen Messenger-Dienst kommuniziert wurde? Das ist so ja ein aktueller Streitpunkt zum Beispiel. Genau, das wäre erstmal so der grobe Informationsfreiheitsgesetzüberblick von mir.
Danke dir vielmals. Das war wirklich ein super Überblick. Ich habe auch eine direkte Rückfrage hier gesehen in den Fragen. Und zwar fragt Sarah McKinsey-Semann, was meinen Sie gerade mit der Aussage, Niedersachsen und Bayern haben noch nichts? Meinten Sie keine eigenen IFGs, also Informationsfreiheitsgesetze? Anna, vielleicht du, weil du sagst, bei Rückfrage an dich.
Genau, also in Bayern gibt es so eine sehr abgespeckte Version. Im Datenschutzgesetz gibt es einen Artikel 39, ist es, meine ich, der so eine ganz ja etwas also deutlich abgeschwächten Auskunftsanspruch regelt. Und in Niedersachsen gibt es noch gar nichts. Und da in den Ländern gelten dann nur das Umweltinformationsgesetz gilt trotzdem und Verbraucherinformationen, aber eben IFG gibt es nicht.
Danke dir. Dann machen wir weiter in unserem kleinen Vortragsriege mit Daniel Trepper. Er ist investigativer Reporter. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich auch. Er leitet die Recherchekooperation von NDR, WDR und SZ, Süddeutsche Zeitung, und ist Vorsitzender des Netzwerks Recherche. Und ich freue mich total, Daniel, dass du heute dabei bist. Du hast das Wort.
Ja, ganz vielen Dank und vielen Dank für die Einladung, dass so viele Leute Interesse haben an einem Thema, wie Hanna gerade schon gesagt hat, wo ich das Gefühl hatte, in den letzten 4 Wochen haben mehr Leute eine Petition fürs IFG unterschrieben, als es vorher kannten. Das ist ja eigentlich eine ganz gute Entwicklung gewesen, dass wir durch diesen versuchten Stein ins Wasser, slash Angriff, slash was auch immer das sein sollte, in diesem ersten Koalitionspapierentwurf, dass dadurch so eine große Aufmerksamkeit auf ein, wie ich finde, total wichtiges Instrument für die Zivilgesellschaft, aber gerade auch für den Journalismus, wir da so eine Aufmerksamkeit drauf bekommen haben. Also grundsätzlich ist es so, genau, ich arbeite schon länger als investigativer Journalist, seit 25 Jahren als Journalist, seit gut 15 Jahren nur noch als investigativer Journalist, mit langfristigen Recherchen. Und ich habe auch meine allererste größere Recherche mit dem Informationsfreiheitsgesetz umgesetzt. Da habe ich noch studiert damals, habe neben dem Studium in einer Rechercheredaktion der Funke Mediengruppe gearbeitet, also ein großer Regionalzeitungsverlag, der eine zentrale Rechercheeinheit hatte, und habe damals eine größere Informationsfreiheitsgesetzanfrage gestellt zur deutschen Sportförderung. Welcher Verband bekommt wie viel Geld vom Bundesinnenministerium, auf welcher Grundlage? Und weil es viele Verbände gab, die sich ungerecht behandelt gefühlt haben und das Gefühl haben, das ist so ein bisschen so fürstenhofmäßig, wer besonders tief sich verbeugt und besonders oft Danke und Bitte und wie toll ihr alle seid, sagt, kriegt besonders viel Geld. Und das wollten wir tatsächlich dann halt nachprüfen. Und für mich war das total die gute Erfahrung, weil ich war damals 25, glaube ich, 26 und hatte nicht so viel Erfahrung und auch kaum Quellen in den Ministerien oder in den Sportverbänden, und hatte aber dadurch, dass es dieses Gesetz gab und ich die Möglichkeit hatte, dadurch, dass ich mich ein bisschen mit den rechtlichen Voraussetzungen beschäftigt hatte, eigentlich die gleichen Voraussetzungen wie ein 30 Jahre schon im Spiegel investigativ arbeitender Kollege, an diese Dokumente zu kommen, über das Gesetz, war das total die ermächtigende Erfahrung, dass wir da mit viel Wartezeit und hin und her und auch ein bisschen Ärger und rechtliche Unterstützung von verschiedenen Seiten dann sehr viele Dokumente bekommen haben und eine Reihe von Geschichten machen könnten über Mittelverwendung, Korruption, Probleme in deutschen Sportverbänden, und da auch das erste Mal irgendwie so einen großen Aufschlag machen konnten und habe dann da auch meine Diplomarbeit drüber geschrieben, was sehr interessant war. Und seitdem ist es so, dass ich schon das Gefühl habe, dass das gerade auch im investigativen Journalismus ein immer wichtigeres Werkzeug geworden ist. Ich glaube, vor 13, 14, 15 Jahren haben das nicht besonders viele Leute verwendet, aber mittlerweile ist es in sehr, sehr vielen Redaktionen total üblich. Also auch bei uns, bei NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, die ja in dieser Recherchekooperation regelmäßig an größeren Geschichten zusammenarbeiten, ist es so, dass fast alle Kolleginnen sich ja schon die IFG-Anfrage gestellt haben. Viele machen es regelmäßig, teilweise fast wöchentlich, zu super unterschiedlichen Themen. Das können innere Sicherheitssachen sein, das kann Gesundheit sein, das kann Umwelt sein, das kann Arbeitsbedingungen sein. Ist eines von den zentralen Werkzeugen, die wir nutzen. Und das erlebe ich auch in meiner ehrenamtlichen Funktion. Ich bin ehrenamtlich, wie Max schon sagte, Vorsitzender vom Netzwerk Recherche. Das ist der Verein investigativer JournalistInnen in Deutschland. Wir haben ungefähr 1300 Mitglieder und haben auch regelmäßig Weiterbildungen genau zu diesen Themen. Wenn wir Konferenzen machen, haben wir immer mehrere Sessions, wo wir Leuten, die neu in diese Art von Arbeit kommen, erklären, wie funktioniert das Informationsfreiheitsgesetz. Wir haben auch jemanden, Manfred Redelfs, der bei Greenpeace recherchiert, der sich bei uns sehr intensiv einsetzt für die Weiterentwicklung des Informationsfreiheitsgesetzes auf Bundesebene, aber auch auf Länderebene, für Transparenzgesetze. Wir haben, da kommen wir sicher gleich noch zu, gemeinsam auch mit anderen Organisationen, auch mit Marie, die sicher auch drüber sprechen wird, einen Entwurf vorgelegt, wie ein Bundestransparenzgesetz aussehen könnte, also ein besseres Informationsfreiheitsgesetz, nicht ein schlechteres, wie wir es jetzt zu befürchten hatten in den letzten Wochen. Also wir sind da sehr aktiv, weil wir das wichtig finden. Und es gibt auch super viele Beispiele, wie wir im investigativen Journalismus das nutzen und auch erfolgreich nutzen, weil es nicht nur so das Playing Field ein bisschen levelt, was ich gerade erzählt habe, dass auch jüngere Kollegen in den Akten kommen können, auch wenn sie nicht seit 20 Jahren auf BKA-Tagungen rumhängen oder in Berlin die ganze Zeit mit Quellen sich treffen. Das ist ein Vorteil, dass es quasi mehr Leuten Zugänge verschafft oder Möglichkeiten verschafft, an Akten zu kommen, auch wenn sie keine Zugänge haben. Sondern es gibt auch erfahrenen Kolleginnen ein weiteres Werkzeug einfach an die Hand, um möglicherweise Probleme, Lobby, Missbrauch aufzudecken. Ein Beispiel, ich habe einen Kollegen, der direkt im Büro neben mir sitzt, Markus Grill, der meiner Ansicht nach der beste Reporter im Bereich Korruption und Gesundheitswesen ist, den Deutschland hat. Der macht regelmäßig richtig gute Geschichten und der hat vor 2 Jahren, 2, 3 Jahren relativ viele auch Corona-Geschichten gemacht, Testcenter, PCR-Tests, alle möglichen Geldverschwendungsgeschichten von Jens Spahn. Und eine Geschichte war, wie die Apotheker, da gab es mal einmal so eine Aktion, wo Apotheker quasi Masken, FFP2-Masken verteilen sollten. Und die haben dann vom Bundesgesundheitsministerium für jede verteilte Maske, ich glaube, 6,50 € damals bekommen. Und es kam aber raus, dass die für 1,20 € oder was eingekauft haben. Und es war halt einfach nur eine von sehr vielen unfassbaren Geldverschwendungen in dieser Zeit. Und das Spannende war, dass die Kollegen damals per IFG-Antrag die Akten zu genau diesen Beschlüssen rausbekommen haben, haben das quasi beantragt, haben sich da mit dem Ministerium rumgeärgert und irgendwann die Akten bekommen. Und in diesen Akten war nachvollziehbar, dass Jens Spahn persönlich mit seinem grünen Stift, den der Minister benutzt im Ministerium, geschrieben hat, obwohl seine Mitarbeiter gesagt haben, ich vereinfache jetzt ein bisschen, das ist Bullshit, warum machen wir das? Es ist viel zu teuer, können wir das nicht irgendwie anders lösen? Hat er drauf geschrieben, nee, ich will das, zieht das so durch. Wie, er hat es ein bisschen anders geschrieben, aber das ist meine grobe Erinnerung, zieht das bitte so durch, wir müssen das machen. Und damit hatte man quasi dank des Informationsfreiheitsgesetzes den Beleg, das ist eine Spahn-Anordnung gewesen, das ist Spahn zuzuschreiben, er trägt die Verantwortung für diese Milliarden und nicht irgendein Abteilungsleiter, der das irgendwie verbockt hat. Und solche Sachen sind super gut mit dem Informationsfreiheitsgesetz nachzuvollziehen, weil sonst ist es für uns als investigative Journalistin natürlich auch möglich, aber halt schwieriger, weil wir dann im Endeffekt die Person finden müssen, die im Vorzimmer von Spahn sitzt und die Akten irgendwie aus dem Schrank zieht. Der Kreis derjenigen, die wir sonst ansprechen können, der ist halt deutlich kleiner und ist schwieriger und Leute begeben sich dann einfach auch in Risikosituationen, weil sie quasi aktiv, gäbe es dieses Gesetz nicht, aktiv das Amtsgeheimnis brechen müssten. Also wir müssten Leute, was wir ja machen, es ist ein Teil des investigativen Journalismus, Leute davon zu überzeugen, Dinge zu tun, die sie nicht tun dürften, damit die Öffentlichkeit besser informiert ist. Aber es ist halt eine höhere Hürde. Und deswegen kommen durch das Informationsfreiheitsgesetz mehr Geschichten, öffentlichkeitsrelevante Geschichten ans Tageslicht, als wenn es das nicht geben würde. Und das war jetzt nur ein Beispiel von vielen. Deswegen, genau, setzen wir uns mit diesem Verein unter anderem, aber auch darüber hinaus dafür ein, dass es eher besser wird als schlechter und genau, waren total glücklich über diese Welle der Solidarität in den letzten Wochen, weil ich das ganz klar als Pressefreiheitsthema sehe. Ich finde, Pressefreiheit ist nicht nur, man kriegt auf die Fresse, wenn man zur AfD-Demo geht, sondern Pressefreiheit ist auch, aus welchen Quellen darf man sich informieren und was steht uns zur Verfügung, um Öffentlichkeit gut zu informieren. Genau, deswegen ist das, ich weiß nicht, ob das ein Feiertag ist, weil so richtig schlau werde ich aus dem Satz noch nicht. Es ist immer noch die Union, die regiert und die Union mit der CSU, die unter anderem in Bayern seit 20 Jahren verhindert, dass es so ein Gesetz auf Landesebene dort gibt, die in anderen Bundesländern sehr viel Gegenwehr gibt, die tendenziell die Informationsfreiheit nicht gestärkt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber immerhin, was ich total gut finde, ist so ein, es hat so eine Wirksamkeit gehabt. Das hat so eine, wie nennt man das, eine Ermächtigung, habe ich gerade schon gesagt, das ist ein doofes Wort, aber man hat das Gefühl, man kämpft nicht alleine, weil so viele Menschen sich dafür eingesetzt haben. Und es ist ja auch zumindest, es klingt schon mal ein bisschen besser und die Hoffnung ist da, dass es vielleicht doch in die richtige Richtung geht.
Danke dir. Ja, Ermächtigung ist im Deutschen ein schweres Wort. Im Englischen geht Empowerment immer super.
Das klingt sehr, sehr viel besser, ja.
Viel, viel besser. Und ich glaube, das ist es auch. Das haben wir jetzt auch im Vorfeld vom Webinar gespürt, dass viele Leute von euch auch geschrieben haben, super, dass ihr das macht und so. Das merkt man dann schon, wenn das auch Thema wird. Und genau, wenn ihr euch wundert, was steht denn eigentlich jetzt im Koalitionsvertrag genau drin, das wird, glaube ich, Marie gleich nochmal sagen. Oder ich blende es hier auch nochmal ein. dann seht ihr das dann auch gleich nochmal. Deswegen, Marie hatte ich auch schon vorgestellt. Ich stelle sie jetzt nochmal richtig vor als das Mastermind hinter diesem Webinar. Sie ist, wenn sie gerade nicht Webinare mastermindet, Projektleiterin Transparenz bei Mehr Demokratie e.V., Mitbegründerin des Bündnisses für ein Transparentgesetz. Genau, und wird uns jetzt quasi den demokratiepolitischen Teil des Ganzen näher bringen. Marie, schön, dass du da bist.
Ja, danke, Maximilian. Ich freue mich total, dass ich hier heute als Vertreterin von Mehr Demokratie, aber auch eine Vertreterin des Bündnisses für das Bundestransparenzgesetz sprechen kann. Wir sind total viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich in Deutschland für eine stärkere staatliche Transparenz einsetzen. Das ist auch Abgeordnetenwatch, Lobby Control, Transparency International dabei, aber auch Journalistinnenorganisationen eben wie Netzwerk Recherche. Genau, und um ein bisschen besser nochmal die ganzen neuen Informationen des Koalitionsvertrages, aber auch, was ich gleich noch zum Transparenzgesetz erzählen möchte, zu ordnen, habe ich eine Präsentation vorbereitet. Ich hoffe, das klappt, dass ich die teilen kann. Ich schaue jetzt einfach mal, ob das geht. Vielleicht könnt ihr kurz nicken, wenn das irgendwie geklappt hat.
Ja, super.
Sehr schön. Ja. Mehr Demokratie arbeitet schon seit sehr langer Zeit im Bereich der Informationsfreiheit. Wir setzen uns auch für Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie ein, auch für ein faires Wahlrecht. Aber seit 2012 arbeiten wir intensiv auch auf dem Feld. 2012 haben wir gemeinsam mit Transparency International und dem Chaos Computer Club eine Volksinitiative ins Leben gerufen, um ein Transparenzgesetz in Hamburg einzuführen. Und die war tatsächlich erfolgreich. 2012 hat die Hamburger Bürgerschaft dann mit allen Fraktionen das Transparenzgesetz verabschiedet. Und wir haben dann ab 2017 gemeinsam mit der Open Knowledge Foundation regelmäßig, also angefangen, das Transparenz-Ranking, sogenannte Transparenz-Ranking zu veröffentlichen. Das ist ein Vergleich der Informationsfreiheitsregelungen in den Bundesländern und des Bundes. Und um nochmal so ein bisschen Ordnung in dem Verfahrensdschungel zu bringen, dachte ich mir, ich zeige einmal ganz kurz, wie das aussieht. Genau, einmal dazu. Und zwar haben wir es jetzt gerade schon von den VorrednerInnen gehört. In der Informationsfreiheit gibt es in Deutschland eigentlich eine Dreiklassengesellschaft. Also es gibt Länder, Bayern und Niedersachsen, die überhaupt gar keine gesetzlichen Regelungen haben, die den Zugang zu staatlichen Informationen regeln. Und dann gibt es eben Informationsfreiheitsgesetze, da gehört auch der Bund dazu, der eines hat. Und da gibt es Informationen eben auf Antrag. Wir sprechen dann immer von der sogenannten Hohlschuld der BürgerInnen. BürgerInnen müssen sich selber eben oder Interessierte müssen sich selber darum kümmern, wenn sie an Informationen kommen wollen. Und ein Transparenzgesetz oder Transparenzgesetze, es gibt jetzt mittlerweile 6 in Deutschland, gehen da noch einen Schritt weiter und stellen auch wichtige, für die Öffentlichkeit interessante Informationen proaktiv auf eine Online-Plattform, die in der Regel auch durchsuchbar ist und wo alles auffindbar ist. Und dort sagt man, wird dann sozusagen die Hohlschuld der BürgerInnen, Informationen anfragen zu müssen, zu einer Bringschuld des Staates von sich aus wichtige Informationen veröffentlichen zu müssen. Wie man jetzt sehen kann, hier im Transparenz-Ranking bewegt sich der Bund mit dem Informationsfreiheitsgesetz auf dem unteren Mittelfeld. Die Kriterien für dieses Ranking wurden erarbeitet von Expertinnen, auch internationalen Expertinnen und Praktikerinnen. Und da sieht man schon innerhalb Deutschlands schließt das Informationsfreiheitsgesetz nicht wirklich gut ab hier. Genau, und im Zuge dessen war es sehr besorgniserregend vor 2 Wochen, dass dann auch noch die Abschaffung des Informationsfreiheitsgesetzes im Raum stand. Ich habe jetzt mal die Formulierung mitgebracht, die jetzt im Koalitionsvertrag steht, der vor ein paar Stunden öffentlich geworden ist. Und da muss man wirklich sagen, das ist ein Sieg der Zivilgesellschaft und auch von Journalistinnen, an engagierten Journalistinnen, dass aus einer Abschaffung einer geplanten, die im Entwurf des Koalitionsvertrages noch stand, hier eine Reform geworden ist und damit eigentlich auch eine kleine Chance, das voranzubringen. Warum sage ich kleine Chance? Es ist eben sehr offen formuliert und wenn man es zumindest nach den Erfahrungen aus den Bundesländern gestalten möchte und halt ein Informationsfreiheitsgesetz wirklich mit einem Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger und für die Verwaltung weiterentwickeln möchte oder reformieren möchte, dann ist eigentlich die einzige Möglichkeit, ein Transparenzgesetz einzuführen. Ob das den politischen EntscheiderInnen, die das aufgeschrieben haben, ob das die Intention war, das wissen wir nicht. Aber es bleibt zu hoffen. Genau, und es sollte auch, das Informationsfreiheitsgesetz in Deutschland sollte auch dringend reformiert werden. Nicht nur, weil es im eigenen Vergleich zwischen den Bundesländern schlecht schlecht dasteht, sondern weil auch zum Beispiel die Staatengruppe für Korruption beim Europarat, die GRECO, schon 2020 angemerkt hat, dass der Zugang von BürgerInnen zu staatlichen Informationen in Deutschland unzureichend ist. Und auch das Right to Information Rating der UNESCO sagt, dass Deutschland auf einem der hinteren Plätze liegt. Im Vergleich internationaler Länder liegt Deutschland auf Platz 127 von 140 Ländern bei dem Zugang zu staatlichen Informationen. Und ich würde jetzt ganz kurz noch mal kurz erklären, warum ein Transparenzgesetz eigentlich die eigentlich einzige logische Weiterentwicklung oder Reformierung wäre jetzt mit diesen Vorgaben im Koalitionsvertrag. Und dazu würde ich noch mal einen Blick auch zurückwerfen. Im letzten Koalitionsvertrag stand tatsächlich die Weiterentwicklung der Informationsfreiheitsgesetze des Bundes hin zu einem Bundestransparenzgesetz schon drin. Das hat uns sehr gefreut. Das IFG gilt seit 20 Jahren und Hanna hat gerade schon gut auch erklärt, was es da für Probleme gibt. Zum Beispiel, dass bestimmte Speicherformen von Akten oder Ablageformen von Informationen, die eigentlich veraktet gehören, gar nicht mehr anfragbar sind. Genau, und wir haben uns 2022 eben im Bündnis auf den Weg gemacht und haben, weil das im Koalitionsvertrag stand, einen eigenen zivilgesellschaftlichen Entwurf für ein Transparenzgesetz geschrieben. Genau, um da mal kurz aufzuzeigen, was dabei wichtig ist zu beachten. Also wie ich es gesagt habe, fordern wir einerseits die aktive Veröffentlichung wichtiger Informationen, so wie es jetzt zum Beispiel in Hamburg der Fall ist. Da geht es um Verträge, Gutachten, aber beispielsweise auch darum, dass Informationen, die auf Antrag öffentlich gemacht werden, auch allen Menschen zur Verfügung stehen. Also das würde wahrscheinlich schon einige Informationsfreiheitsanträge obsolet machen, wenn man Informationen, die einmal rausgegeben wurden, allen zur Verfügung stellt. Und wichtig ist dabei dieses zentrale durchsuchbare Portal. Warum ist es von so zentraler Bedeutung? Wir sehen, dass wenn man Informationen auf Antrag erfragt, man meist auch genau wissen muss, was für eine Information man gerne haben möchte. Und wenn man eben nicht genau beschreiben kann, welche Information man gerade will, stochert man auch so ein bisschen im Dunkeln und Verborgenes bleibt auch verborgen. Wenn man das andersrum dreht, ich glaube, ein Fall, der da sehr gut war, war das Glyphosat-Gutachten, was Volk den Staat 2018 per IFG-Anfrage versucht hat, rauszubekommen und zu veröffentlichen. Also es gab dieses Gutachten, das wurde auch übersendet über das Institut für Risikobewertung, wurde es an Frag den Staat rausgegeben. Frag den Staat hat versucht, es online öffentlich zu machen und das wurde dann untersagt aufgrund des Urheberrechts, woraufhin Frag den Staat eine Kampagne gestartet hat, dass man dieses Gutachten per IFG-Anfrage anfragen soll und über 40.000 Leute haben das dann angefragt. Was zeigt der Fall? Wenn Menschen von Informationen wissen, dann fragen sie sie auch an und wollen sie sie auch wissen. Das kann man aber nur eben, wenn man weiß, dass es diese Informationen überhaupt gibt. Ein wichtiger anderer Aspekt ist noch bei den Ausnahmen der sogenannte Public Interest Test. Das ist international Standard, dass man, also Hanna hat es bereits gesagt, es gibt berechtigte Ausnahmen bei der Informationsfreiheit. Jedoch ist es wichtig, dass diese auch mit dem öffentlichen Interesse abgewogen werden können. Im Moment ist es beim IFG nur bei personenbezogenen Daten der Fall. Es gab auch einen Fall 2018, wo Transparency International versucht hat, genauere Informationen zu den Abgasabschaltvorrichtungen von VW zu kriegen über das Bundesverkehrsministerium. Und das wurde dann nicht rausgegeben mit der Begründung, das seien Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, auch wenn es sich vermeintlich um illegales Verhalten gehandelt hat. Und da sieht man, dass eine Abwägung mit dem öffentlichen Interesse schon wichtig wäre, weil das war einfach eine sehr virulente Debatte. Und es sicherlich wäre, auch wenn das Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse waren, bei diesem illegalen Verhalten das auch ein großes öffentliches Interesse gewesen, was denn da jetzt genau passiert ist. Dann beim Transparenzgesetz geht es auch um eine Ausweitung informationspflichtiger Stellen. Ich habe jetzt neulich geschaut, bei der Friedrich-Naumann-Stiftung, Deutschland, die Bundesebene hat ungefähr 209 private Unternehmen, die öffentliche Aufgaben auch wahrnehmen, und im Moment kann man eben nicht private die für öffentliche Behörden, also die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, anfragen, sondern muss die Behörden, die zuständig sind, anfragen, und sowas würde dann auch ausgeweitet. Genau, wichtig ist noch die Gebührenfreiheit, die wir fordern, weil sie im Zweifel dann doch auch eine Hürde darstellt, Anfragen zu stellen und in der Regel auch umfangreiche Anfragen nicht verhindert. Kürzere Fristen, weil die werden eh im Moment andauernd gerissen. Auf EU-Ebene gibt es eine Frist von 15 Tagen, Informationsfreiheitsgesuche zu beantworten. Und wenn wir sagen, der große Tanker EU kann das, dann kann Deutschland das auch. Und die Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat eben wenig Durchsetzungsbefugnisse. Sie kann feststellen, dass Dinge nicht gut gelaufen sind, aber kann beispielsweise nicht selbst anordnen, dass Informationen rausgegeben werden müssen. Und so könnte man auch für mehr Durchsetzungsrechte in dem Bereich sorgen. Vielleicht das einmal kurz, was ein Transparenzgesetz ausmacht. Und jetzt nochmal die Frage, warum sollte das weiterentwickelt werden, das Informationsfreiheitsrecht? Warum ist das demokratiepolitisch jetzt gerade so geboten? Ich möchte jetzt keine Einführung in die Soziologie machen, nur so ein paar Studien mal geben für Gefühle, die wir in der politischen Realität gerade wahrnehmen. Vielleicht nochmal allgemein zur Informationsfreiheit möchte ich sagen, es handelt sich. Man kann manchmal den Eindruck bekommen, es würde sich um ein Gesetz für Spezialistinnen handeln oder von der Verwaltungsseite vielleicht auch ein Gesetz für Querulantinnen. Aber man muss sagen, das Informationsfreiheitsrecht regelt, also stellt eigentlich eine Herzkammer der Demokratie dar. Es regelt fundamental das Verhältnis zwischen Staat und Bürgerinnen. Es ist ein Jedermannsrecht, wie Hanna gesagt hat. Und es gibt jedermann die Möglichkeit, sich ungehindert aus staatlichen Quellen zu informieren. Trägt damit zur Meinungsbildung und auch zur politischen Kontrolle bei. Und was ich hier an Studien auch nochmal reingeworfen habe zur jetzigen Situation, also es gibt tatsächlich auch nachgewiesen die Wahrnehmung, dass politische Probleme in den Krisenzeiten, in denen wir leben, immer komplizierter und schwerer zu durchschauen sind. Und gleichzeitig sind Menschen regelmäßig mit Falschnachrichten, beispielsweise auf Social Media, konfrontiert, das kann man tatsächlich auch messen. Und in diesen Zeiten ist es besonders wichtig, dass es verlässliche, faktenbasierte Informationen gibt und ein Informationsökosystem, was gut funktioniert. Und ein Informationsfreiheitsgesetz trägt eben dazu bei. Und ein Transparenzgesetz, in dem Informationen proaktiv veröffentlicht werden können und man wirklich eine Quelle hat, wo man suchen kann, eine verlässliche umso mehr. Und dann war der Slogan unserer Kampagne in Hamburg für das Transparenzgesetz, war nicht zufällig, Transparenz schafft Vertrauen. In Deutschland haben wir ein traditionell eher schlechteres Institutionenvertrauen, also Vertrauen in die Bundesregierung ist traditionell eher schlecht. Das sieht man über verschiedene Studien, die ich mitbringen könnte, Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, Bertelsmann-Stiftung. Und genau, das ist prinzipiell eigentlich auch wünschenswert, dass das Vertrauen in Institutionen jetzt nicht 100% ist, weil wir wollen ja auch eine kritische Öffentlichkeit, die hinterfragt, was Institutionen so entscheiden. Aber wenn sie kontinuierlich sehr niedrig ist und in Kombination mit, was ich hier rangeworfen habe, auch einer Unzufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie, ist es schon besorgniserregend. Und man sieht auch, Deutschland ist unter dem OECD-Durchschnitt, was beispielsweise das Vertrauen in die Bundesregierung betrifft. Und wenn man über lange Zeit unzufrieden ist mit dem Funktionieren der Demokratie und auch wenig Vertrauen hat in das Handeln der Regierung, kann das irgendwann umschlagen, auch in, dass man die Demokratie an sich auch in Frage stellt. Aber was ich sagen will, ist, wenn Politik nicht näher an BürgerInnen heranrückt, dann werden einige BürgerInnen einfach von ihr abrücken. So, und ich muss auch zum Ende kommen, genau, sehe ich schon zeitlich. Vielleicht noch ein Punkt, also was ich jetzt gerade gesagt habe, was so ein bisschen die Problemlage ist. Wenn man auf die Evaluationen der Transparenzgesetze in den Bundesländern schaut, dann ist es tatsächlich so, je besser die Informationsfreiheitsregelungen ausgestaltet sind, desto eher lässt sich nachweisen, dass es einen Effekt auf das Vertrauen in Handeln von Politik und Verwaltung tatsächlich gibt. Ich habe hier einmal ein Zitat aus der Evaluation des Hamburgischen Transparenzgesetzes mitgebracht, wo wirklich nachgewiesen wurde, dass das Vertrauen in Politik und Verwaltung durch PortalnutzerInnen gestiegen ist. Und das war nur 3 Jahre, nachdem es das Portal überhaupt gab. Das wurde 2014 eingesetzt. Nur zur Info, also ich glaube, das Hamburger Transparenzportal ist eine der erfolgreichsten Verwaltungswebseiten der Republik. Man hat im Monat regelmäßig über 2 Millionen Seitenzugriffe auf das Portal. Und es wäre auch sehr interessant zu schauen, wie sich das über längere Zeit entwickelt hat. Jetzt vielleicht noch ein letztes Wort. Was können wir tun? Also erstmal hat die Zivilgesellschaft einen großen Sieg errungen jetzt mit dieser Petition, die gelaufen ist. Das war wirklich ein Erfolg. Und ich möchte nochmal zum Abschluss eine Sache sagen. In Deutschland haben wir ein grundlegendes Problem bei der Informationsfreiheit, nämlich, dass wir eine große Gesetzgebungsmacht bei der ministeriellen Gesetzesvorbereitung, also der Exekutive, haben. Und damit müssen sich Stellen, die selber von Transparenz, also von Transparenzregelung, von Informationsfreiheitsregelung betroffen sind, eigentlich selbst mehr Transparenz verordnen. Also man macht so ein bisschen den Bock zum Gärtner. Und das ist deswegen eigentlich demokratiepolitisch wünschenswert, wenn Anstöße oder also wenn die Initiative für Transparenzregelungen aus dem Parlament kommt. Das ist beim IFG damals auch passiert. Das hat auch 2 Legislaturperioden gebraucht, bis das 2005 endlich gekommen ist. Und genau, es braucht einfach Impulse aus der Zivilgesellschaft und auch von BürgerInnen, die ihre Rechte immer wieder einfordern. Das sieht man jetzt auch bei diesem Fall, wo wir das verhindert haben. Und ich will abschließend sagen, es ist auch kein Zufall, dass das beste Transparenzgesetz in Deutschland durch eine Volksinitiative entstanden ist, weil die eigentlichen Menschen, für die das Gesetz da ist, sich dafür eingesetzt haben, nämlich die Bürgerinnen und Bürger. Und genau das müssen wir auch weiter tun. Und diese Petition macht mir da wirklich Hoffnung, dass wir auch in den nächsten Jahren uns dafür einsetzen können, dass die Informationsfreiheitsregelungen in Deutschland besser werden. Vielleicht soweit.
Ganz lieben Dank dir. Das war ganz super. Jetzt mache ich uns alle wieder hier groß. Wir steigen in die Fragen ein. Ich mache das so. Manchmal ein paar von den Fragen stelle ich euch direkt und manchmal werfe ich auch so ein paar in die Runde. Dann könnt ihr gerne hier auf dem Panel auch so das Handsymbol verwenden. Dann machen wir das ein bisschen interaktiver und spontaner. Müssen ja nicht alles unbedingt dreimal sagen, wenn ihr euch einig seid. Ich will mit was anfangen. Was ich mir jetzt gerade so gedacht habe, Marie, als du das beschrieben hast, so dass GRECO und UNESCO sagen, so unser Zugang zu Informationen und Transparenz ist einfach auch schlecht im Vergleich auch im globalen Vergleich. Und ich frage mich, warum ist das denn so in Deutschland? Ich meine, die Beispiele, die Daniel dann gesagt hat, da denkt man natürlich dann gleich, okay, da ist dann irgendwie Korruption dahinter. Aber es ist natürlich nicht so, dass jetzt irgendwie unsere Behörden, unsere Ämter alle so in Korruption ertrinken und schwimmen. Und das ist ja nicht, es kann ja nicht der einzige Grund sein. Also, woher kommt das her in Deutschland, dass das so ist? Und mit was hat das zu tun? Na, Hanna?
Oder wolltest du zuerst, Marie? Sorry, ich kann. Oder?
Ja, Marie
Okay,
hat ja
mach du ruhig,
gefragt.
ich kann danach nochmal, genau, ich melde mich einfach. Ja, ich glaube tatsächlich, es hat mit verschiedenen Sachen zu tun, unter anderem eben, dass es, finde ich, dass die Regierungen und Verwaltungen den BürgerInnen in Deutschland irgendwie immer relativ wenig zutrauen. Also das merken wir auch bei Frag den Staat, wenn wir uns irgendwie die Reaktionen teilweise anschauen, dass häufig gedacht wird, wenn wir die Sachen so rausgeben, dann können die Leute das irgendwie nicht einordnen. Also wissen gar nicht, was das genau ist und verstehen das dann falsch und machen irgendwie einen Blödsinn damit oder wir stehen dann schlecht da, weil was falsch aus dem Zusammenhang irgendwie genommen wird. Genau, also ich glaube, einerseits ist es irgendwie so ein merkwürdiges Bild, was man oder Bild von den Menschen in diesem Land sozusagen schon so ein Stück weit herablassend vielleicht auch. Der zweite Punkt finde ich auch, der vielleicht reinspielt, ist so eine komische deutsche Fehlerkultur zum Teil. Also das ist auch so ein Argument, was immer wieder kommt, was dann versucht wird, irgendwie unter diese gängigen Ablehnungsgründe zu subsumieren. Aber am Ende geht es häufig darum, wir möchten nicht, dass jemand nachliest, dass vielleicht auch mal ein Fehler gemacht wurde oder dass sich eine Einschätzung im späteren Verlauf nicht bestätigt hat. Und ich glaube oder manchmal das Gefühl, das ist auch so ein typisch deutsches Ding irgendwie, wie man damit umgeht. Ja, also das wären so jetzt erste Ideen.
Bevor ich Marie dran nehme, ich meine, wenn man jetzt so gerade denkt an Corona-Aufarbeitung, so Fehlerkultur, da finde ich, das ist aber, also quasi, da ist dann auch die journalistische bzw. die gesellschaftliche Seite, man kann es, also so, man kann es auch ein bisschen nachvollziehen, weil dann hat sich halt das Robert-Koch-Institut halt in der laufenden Entwicklung da mal anders entschieden und sofort ist es halt ein Mega-Skandal, ja. Also ich finde das nur so spannend, weil das natürlich zwei Sichtweisen sind. Wenn man jetzt jemanden hier drin hätte, der in einem hohen Verwaltungsorgan irgendwie sitzt, würde das vielleicht anders sehen. Also find ich spannend, was ihr sagt, Marie.
Ja, ich versuche das mal zu channeln, was jemand sagen würde, der in einem hohen Verwaltungsorgan sitzt. Also meine Vermutung ist immer ganz stark auch, dass es mit der relativ nicht gut vorangeschrittenen Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland auch zu tun hat. Also wenn Verwaltungsmitarbeitende bei großen Anfragen halt Datensätze und viel Information überhaupt erstmal zusammenstellen müssen und es veröffentlichungsfähig machen müssen, dann ist das natürlich auch Aufwand, ja, der dann auch eine Verwaltung, die vielleicht sowieso schon Personalmangel hat, dann auch nochmal belastet. Also das kann ich total nachvollziehen. Ich habe da ein Beispiel. Ich hatte letztes Jahr Kontakt mit einem Journalisten vom Deutschlandfunk Kultur. Der hat sich angeschaut, wo eigentlich diese Kulturmilliarden in der Corona-Zeit hingeflossen sind und dachte sich, das wird total einfach. Ich frage einfach die Kultusministerin, aber die hat dann gesagt, das wurde an 40 Stellen verteilt, die das ausschütten durften. Und er hat über anderthalb Jahre auch mit dem Informationsfreiheitsgesetz dann diese 40 Stellen angefragt und selber eine Datenbank erstellt, wo dann rausgekommen ist, wo das Geld eigentlich hingeflossen ist. Und da sieht man einfach, also da sieht man aber auch, wo man mit einem Transparenzgesetz oder mit guten Informationsfreiheitsregelungen auch alle von profitieren würden, weil eigentlich ist es doch wünschenswert, wenn es dann eine Datenbank gäbe, wo man alles nachvollziehen könnte. Und es war gut, dass der Journalist das gemacht hat, aber wichtiger oder besser wäre natürlich, wenn es gesetzliche Regelungen gäbe, wo sowas von vornherein mitgedacht wird, weil dann kann man natürlich auch Maßnahmen und Gesetze erst gut evaluieren. Und wenn man es positiv wenden will, liegt jetzt eigentlich gerade eine Chance darin, wo wir versuchen, auch die E-Akte auf Bundesebene flächendeckend einzuführen und Verwaltung zu digitalisieren, Transparenz gleich mitzudenken. Das wäre eigentlich wünschenswert.
Okay, Daniel, magst du noch?
Ich hätte einen ähnlichen Punkt gemacht, deswegen habe ich zurückgezogen. Also ich habe das Gefühl, sie sind halt auch wirklich auch genervt davon, wie viel Arbeit es ist. Und es hängt natürlich damit zusammen, dass sie irgendwie in den Keller laufen müssen, um irgendwelche Sachen zu kopieren und die dann per Edding zu schwärzen. Und wir haben halt natürlich als Journalistinnen, aber BürgerInnen natürlich teilweise auch teilweise umfangreiche Anfragen. Und es ist für die natürlich einfach viel Arbeit. Und am Ende kommt dann noch vielleicht raus, dass sie was falsch gemacht haben. Also es ist natürlich einfach nicht angenehm. Und das, glaube ich, trägt da ganz stark zu bei.
Danke euch, fand ich eine spannende Frage, die auch hier so rauskam, auch in der Frage. Also viele Leute fragen auch jetzt noch nach, so zu Niedersachsen und Bayern, weil ich meine, in Bayern kann man es irgendwie verstehen, das passt halt zu CSU, wenn ich das mal so sagen darf. Aber so Niedersachsen wurde ja durchaus auch mal quasi von Parteien regiert, die da vielleicht ein anderes Blick drauf haben. Also ich weiß nicht, ob wir das nochmal kurz so, weil es sind ja so zwei Outlier, ja, Marie vielleicht.
Ja, ich habe lustigerweise heute noch mit unserem Landesverband in Niedersachsen telefoniert. Also wir haben auch Landesverbände überall und haben da auch ein Bündnis, was sich für Informationsfreiheit einsetzt. Und es steht tatsächlich im Moment im Koalitionsvertrag von Rot-Grün, dass es ein Transparenzgesetz in Niedersachsen geben soll. Und es gab sogar schon mal dieses Vorhaben, nämlich bis 2017 die Koalition geplatzt ist. Und ich glaube, was man in Niedersachsen vielleicht irgendwie schön sehen kann und was auch
letzte Legislaturperiode auf Bundesebene passiert ist, ist, dass Informationsfreiheit halt gern mal auf die lange Bank geschoben wird. Also es ist in Niedersachsen passiert, es ist mir auch schon in Berlin passiert, als wir uns für ein Transparenzgesetz eingesetzt haben und auf Bundesebene auch, dass eben gegen der Ende der Legislaturperiode es vielleicht auch mal drunter und drüber geht und dann platzt vielleicht auch mal eine Koalition und dann fällt das hinten runter. Und das liegt daran, dass man es eben nicht als erste Priorität angegangen ist. Und das könnte daran liegen, dass Verwaltungen eben selbst auch davon betroffen sind und viele Ressorts beteiligt werden müssen bei diesem Gesetz und das eben auch sehr, sehr lange dauert in dem üblichen Gesetzgebungsverfahren, sich dann auf so ein Gesetz halt auch zu einigen, weil alle mitreden wollen. Und ich sage dann immer gerne so, Informationsfreiheit, aber not in my backyard. Also jede Verwaltung findet Transparenz eigentlich gut, aber findet dann da vielleicht doch irgendwas, was sie gerne rausnehmen möchte. Und das ist dann einfach ein langer Aushandlungsprozess. In Niedersachsen sieht es auf jeden Fall gut aus. Ich meine, die nächsten Wahlen sind, glaube ich, 2027, dass das da vielleicht noch kommt. In Bayern ist es mit der CSU einfach traditionell auch nicht so einfach.
Und dann vielleicht noch eine Nachfrage, die ich in den Fragen gesehen habe. Dann sind wir so im Nachfrageteil fertig und dann gehen wir ein bisschen nach vorne. Gibt es das denn eigentlich auf kommunaler Ebene? Wie weit gelten die Ländergesetze dann runter? Hanna?
Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich geregelt. Also zum Teil gilt es direkt, zum Teil zum Beispiel in Sachsen, glaube ich, müssen die Kommunen dann selber sozusagen nochmal zustimmen, dass es für sie gilt. Daneben gibt es, das wäre vielleicht auch noch eine wichtige Ergänzung auch zu Bayern und Niedersachsen, es können sich auch Kommunen eine Informationsfreiheitssatzung geben. Also dann gibt es vielleicht was, was auch nur auf kommunaler Ebene gilt und sonst genau. Bei den Länder-IFGs ist es so ein bisschen unterschiedlich geregelt jeweils.
Daniel.
Ich würde nur ergänzen, dass es ja weitere Auskunftsrechte gibt. Vielleicht noch jetzt an dieser Stelle, weil die Nachfrage kam, zum Beispiel das Umweltinformationsgesetz, was ähnlich funktioniert, nun vereinfacht gesagt ein Tacken besser vielleicht noch ist und auch ein bisschen, ich glaube, in allen 16 Bundesländern ja ist, weil es vorgeschrieben ist. Hanna weiß es besser im Zweifel, genau. Aber dieser Begriff Umweltinformation ist nur auch sehr grob, sehr weit auszulegen. Also da kann man relativ viele Sachen auch versuchen mit anzufragen. Das nur vielleicht noch als Hintergrund. Das kann dann vielleicht in Bayern und Niedersachsen auch helfen.
Ja, genau. Die Umweltinformationsgesetzfrage kam nämlich auch, weil da steht ja auch was im Koalitionsvertrag dazu. Ich versuche jetzt gerade noch die Frage zu finden, dass ich einen Namen dazu sagen kann, aber die Person fühlt sich jetzt einfach angesprochen und Hanna sagt noch was zum Umweltinformationsgesetz und Verbraucherinformationsgesetz. Es ja auch, gibt ja quasi noch zwei, so wie ich es verstanden habe.
Genau, also Umweltinformationsgesetz hat eigentlich Daniel schon alles Relevante gesagt. Was halt da wirklich interessant ist, ist eben dieser Passus im Koalitionsvertrag, dass das jetzt verschlankt ist, glaube ich, der Ausdruck, der benutzt wird. Es soll verschlankt werden. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, wie Daniel auch schon gesagt hat, das basiert auf einer EU-Richtlinie und also ich bin es jetzt nicht ganz detailliert durchgegangen, aber eigentlich ist der Meinung nach kaum ein Spielraum, irgendwas inhaltlich Maßgebliches da irgendwie zu verschlanken, ohne dass man sich in Widerspruch zu EU-Recht setzen würde. Insofern ist das auf jeden Fall auch nochmal ein sehr spannender Passus und dann würde ich hoffen, dass damit nicht gemeint ist, dass irgendwie das EU-Recht jetzt einfach gebrochen werden soll, aber das müsste man sich dann auch noch mal detailliert angucken. Und ein Teil, der mir gerade noch passt, jetzt aber vielleicht nicht so ganz, aber was ich auch so interessant fand oder wirklich merkwürdig in der Formulierung im Koalitionsvertrag, dass das Ganze, also auch dieser Satz, der ursprüngliche Satz, dass das in der jetzigen Form abgeschafft werden soll, unter dem Unterabschnitt oder die Überschrift ist ja Stärkung der repräsentativen Demokratie. Und dann geht es irgendwie erstmal darum, dass die Kontrollrechte des Parlaments irgendwie gestärkt werden sollen und danach dann aber IFG abgeschafft, als wäre das irgendwie sozusagen, als stünden die zwei im Gegensatz zueinander oder als würde man sozusagen die Kontrollrechte des Parlaments dadurch stärken, wenn man die Kontrollrechte eben mit dem Informationsfreiheitsgesetz komplett beschneidet. Also das fand ich noch ziemlich komisch.
Ja, genau, das ist, und da kommen wir jetzt in die Top-Frage, die hier wirklich auch die allermeisten beschäftigt. Also Gabi fragt, wie kann man sicherstellen, dass Philipp Amthor, und vielleicht können wir eine kleine Klammer mit Philipp Amthor nochmal einlegen, für alle, die Backstory dazu nicht kennen. Ich lese jetzt mal die Frage von Gabi vor. Wie kann man sicherstellen, dass Philipp Amthor sich nicht durchsetzt und das Informationsfreiheitsgesetz nicht doch durch die Hintertür abgeschafft wird und auch, hier Dennis Kuss fragt auch zu Philipp Amthor, ja, hat ja mitgeteilt, dass sie es ja nicht abschiffen, sondern ändern wollen. Und zu dem, wie man es ändern, fragte, haben wir ja schon was gesagt. Also viele, viele Fragen dazu. Es ist like, wie ist das, wie ist diese Formulierung jetzt zu verstehen? Und ich habe auch erstmal so geschluckt, als ich diese Überschrift gesehen habe. Und dann, das klingt halt so für mich sehr stark nach diesem, was wir auf europäischer Ebene ganz viel hören, aber auf deutscher Ebene dieses, und auch irgendwie, das ist ja dieses Maske-Doge-Geschichte, Verschlankung, Bürokratieabbau, einfacher machen für die Verwaltung. Also das ist ja nicht selten, gerade in unserer Zeit, dass das eher als so eine Chiffre verwendet wird, für letztlich einen Abbau von Rechten als letztlich die Erweiterung von einem Recht, was ja ein was ja ein Transparenzgesetz wäre. Also vielleicht, wer mag mal kurz Philipp Amthor erläutern, in einer Klammer Freiwillige für alle, die es nicht wissen, weil ich glaube, das ist nicht unbedingt sowas, was jetzt alle 800, die hier drin sind, oder soll ich es erzählen? Philipp Amthor hat, kann ich selber erzählen, muss ich auch mal moderieren hier, hat auf dem Briefpapier seines Bundestagsmandats in seiner Funktion als hat ein nebenberuflicher Job bei Augustus Intelligence, so einer Beratungsfirma, gehabt, irgendwas auch mit Brexit zu tun, glaube ich, und hat diese Firma empfohlen, einem Ministerium, einem CDU-Kollegen, und zwar eben auf dem Briefkopf, quasi als Bundestagsabgeordneter, also ganz massiv sein Amt und seine Nebentätigkeit miteinander vermischt. Und das gab einen großen Skandal und hat ihn, ja, zeitlang jedenfalls politisch geschadet. Und er war aber dann jetzt Leiter der Arbeitsgruppe, die in den Koalitionsverhandlungen, die genau diesen Teil hier zur Demokratie und Bürgerinnenbeteiligung, ich weiß gar nicht, wie die Arbeitsgruppe letztlich hieß, aber diese Arbeitsgruppe eben geleitet hat. Und deswegen war ja so ein bisschen, war die Story auch vor 2 Wochen, als es so klar war, das ist eigentlich Philipp Amthor, der sich dafür rächen will, dass diese schädliche Information über ihn, die per IFG rausgekommen ist, dann an die Öffentlichkeit gegangen ist. Correct me if I'm wrong, aber das ist, glaube ich, so ungefähr die Story, und deswegen kommt der Name Philipp Amthor da immer wieder hoch. So, jetzt aber die Frage. So, wie schätzt ihr das ein? Also ist das eher trojanisches Pferd? Ist das Hintertür? Oder ist das wirklich ein Win, diese Formulierung? Und was denkt ihr dazu, Daniel?
Ja, so ein bisschen anknüpfen an das, was Sie am Anfang gesagt haben. Also ich bin erstmal froh, dass sich die verändert hat, die Formulierung, was zeigt, dass es Sinn ergeben kann, wenn 400.000 Leute eine Petition unterschreiben und 400.000 Medienartikel schreiben dazu innerhalb von 10 Tagen. Und es ist sicher, also die Formulierung jetzt ist sicher nicht schlechter als die vorher, sondern besser. Und mein Eindruck war auch, Amthor hat sich ja, also erstmal finde ich immer schwer zu sagen, warum macht jemand etwas? Ist wirklich böser Wille denn oder nicht? So, ich verstehe das Narrativ der letzten Tage und dazu bin mir selber nicht sicher, ob es stimmt, aber ich meine, es ist gut, dass man den Background miterzählt, finde ich. Und jetzt ist natürlich trotzdem, fand ich es interessant zu beobachten, er hat sich ja in verschiedenen Medien dann dazu geäußert, in Abstufungen, und gefühlt ist jedes Interview weicher geworden, und hat jedes Mal mehr gesagt, so, nee, aber ich habe das wirklich, wirklich, wirklich nicht so gemeint und wir wollen es wirklich nur besser machen. Und gut, dann weiß man halt jetzt nicht, wie ernst gemeint ist. Und wir hatten ja am Anfang auch schon gesagt, die Union hat jetzt nicht den besten Track Record, wenn es darum geht, Informationsfreiheit herzustellen. Aber gleichzeitig habe ich so ein bisschen die Hoffnung, wenn da jetzt wirklich so viele Leute drauf geguckt haben, wenn so viele Medien drauf geguckt haben, wenn klar ist, da gibt es irgendwie wirklich ein bürgerschaftliches Interesse daran, dieses Gesetz zu erhalten und im Zweifel besser zu machen, dass das, ich glaube, das Interesse, das schlechter zu machen, ist auf jeden Fall gesunken, weil sie gesehen haben, dass sie dafür Ärger bekommen. Und da bin ich, glaube ich, ganz optimistisch, weil es einfach genug Leute gibt, die dort erstens drauf gucken und zweitens auch offensichtlich in der Öffentlichkeit vorherstellen können. Das sind ja nicht nur unsere Organisationen, sondern auch weitere Leute, die sich da irgendwie intensiv mit befassen. Deswegen ist mein Eindruck, wir machen jetzt nächsten Monate und Jahre das Gleiche, was wir vorher gemacht haben, nur mit dem Wissen, dass wir mehr öffentlichen Rücken haben, als wir vielleicht vorher vermutet hätten.
Ja, ich mache einfach mal weiter, genau. Fand relativ bemerkenswert jetzt ein Interview von Philipp Amthor in der Bild. Ich glaube, Daniel, das war so eines dieser weichesten Interviews, das er dann gegeben hat, wo für mich ein wirklich gutes Zitat war, wo er dann meinte, also er hat so ein bisschen nur eine 180-Grad-Wende gemacht und hat gesagt, Bürokratieabbau. Also weniger Bürokratie müsse nicht mit weniger Transparenz einhergehen. Und das war so ein bisschen das, worauf ich auch hinaus wollte, als ich jetzt gemeint habe, wenn man, wie im Koalitionsvertrag jetzt festgelegt ist, einen Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger und Verwaltung schaffen möchte, dann geht das eigentlich nur über die proaktive Veröffentlichung, über ein Transparenzportal. Also er hat dann danach auch genannt, dass es ja das in Hamburg gäbe. Er hat das jetzt nicht so direkt aufeinander bezogen. Also ich wäre immer noch vorsichtig generell bei so den Formulierungen. Aber das ist eigentlich genau das, worauf ich hinaus wollte. In Hamburg sieht man eben, wenn man in die Evaluation des Transparenzgesetzes schaut, dass ein signifikanter Teil der Seitenzugriffe auf das Transparenzportal von der Verwaltung selbst kommt. Und das damit auch dazu führt, dass Informationen zwischen den Verwaltungen einfach besser fließen. Also sie stehen erstmal digitaler zur Verfügung, sie fließen besser. Und dann aus der Evaluation des Transparenzgesetzes in Rheinland-Pfalz wissen wir auch, dass IFG-Anfragen nach dem Transparenzgesetz, nachdem es eingeführt wurde, häufiger positiv und schneller beschieden wurden. Was auch daran liegt, wenn man eben ein weitreichendes rechtlicheres Gesetz einführt, dann geht das oft einher mit Schulungen. Man könnte zum Beispiel auch Transparenzbeauftragte in den öffentlichen Behörden einsetzen. Es gibt ja schon Datenschutzbeauftragte, könnte man ja äquivalent machen, die dann auch helfen, wichtige Fragen halt zu klären. Es gibt ein stärkeres Bewusstsein dafür, eben eine bessere Digitalisierung. Und so geht das dann eben zusammen. Anders ist es mir einfach schwer vorstellbar, wie man einen Mehrwert für die BürgerInnen und für die Verwaltung sonst eigentlich hinbekommen möchte.
Genau, im Grundsatz stimme ich absolut zu. Mir ist eben noch eingefallen, weil das Stichwort ja, glaube ich, trojanisches Pferd irgendwie fiel. Ich fand diese Ursprungsaktion, dass es da plötzlich aufgetaucht ist in diesem Papier, das fand ich schon enorm überraschend und hatte irgendwie auch sowas vom trojanischen Pferd, weil das ja vorher wirklich nirgendwo aufgetaucht ist. Also war nicht im Wahlprogramm oder sonst was. Also das fand ich schon ja, enorm erschreckend irgendwie. Und dann stimme ich euch vollkommen zu. Also das ist jetzt ein Riesenerfolg gewesen. Es war wirklich auch irgendwie total schön, einfach zu sehen, wie viele Menschen diese Petition unterzeichnet haben, wie viele Organisationen sich bei dem öffentlichen Brief versammelt haben und da einfach so viel Rückhalt zu erfahren. Das war total toll. Und wir haben jetzt irgendwie auch gesehen, das hat erstmal funktioniert, weil jetzt eben nicht mehr das Wort abschaffen verwendet wird, sondern reformieren. Und ich sehe es auch so wie ihr, das ist jetzt vielleicht dann auch wirklich das Momentum, irgendwie nochmal auf unser Transparenzgesetz hinzuweisen und eben zu versuchen, das in die Richtung zu steuern. Ich bin ein bisschen, es steht ja, glaube ich, auch drin, wir wollen und nicht wir werden. Also vielleicht passiert am Ende auch gar nichts, könnte ich mir auch vorstellen. Muss man jetzt sehen, aber jedenfalls ist es erstmal wirklich gut zu sehen, dass wir doch so viele sind, die irgendwie dafür kämpfen. Und ich glaube, ja, jetzt ist es eigentlich eine sehr gute Ausgangsposition, weil dieser Satz, der jetzt drin steht, kann eben auch wirklich was Gutes bedeuten. Man
Gemutet.
hört
Genau. Ich habe hier noch einen Nachfrage, die ich auch spannend finde, weil ihr beide jetzt ja gesagt, ihr alle gesagt habt, das macht das dann auch irgendwie einfacher und besser. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, was Tienchen hier fragt. Sie fragt, Behörden, die eine Anfrage nach dem IFG bekommen, können die Akten ja erstmal säubern, oder? Kann überhaupt sichergestellt werden, dass keine Manipulation der Aktendokumente stattfindet? Vielleicht auch nochmal. Man kennt das ja, ist dann irgendwie alles schwarz. So, Daniel.
Ich habe das gerade in diesem Q&A-Fenster mehr oder weniger die gleiche Frage schriftlich beantwortet, deswegen dachte ich, Ich jetzt einfach
Genau.
nochmal.
Ja, genau.
Also, ich meine, manchmal ist es natürlich schwierig. Vor allem ist es schwierig, weil schon eine Reihe dieser Ausnahmetatbestände immer wieder genutzt werden, um Antworten entweder gar nicht geben zu müssen oder deutlich weniger antworten zu müssen oder große Teile auch auszunehmen von den Dingen, die möglicherweise relevant sein könnten für uns Journalistinnen oder die Öffentlichkeit. Deswegen würde ich sagen, das größte Ärgernis ist eigentlich so Dinge, die unfassbar lange dauern, wo man auch rechtlich nicht immer ganz leicht gegen ankommt, wenn so Verzögerungen auftreten oder wenn Dinge einfach wirklich sehr pauschal abgelehnt oder große Teile geschwärzt und rausgenommen werden. In der Theorie müsste begründet werden, jeweils, warum was geschwärzt wird und man könnte dann quasi da versuchen, gegen vorzugehen, gegen zu argumentieren. In der Praxis, gerade für uns Journalistinnen, ist das oft sehr schwierig, weil sich diese Prozesse sehr ziehen. Im Gegensatz zum Presse- und Auskunftsrecht, wo wir als Journalistinnen die Möglichkeit haben, auch leicht oder in einigen Fällen Eilbedürftigkeit herbeizuführen und zu sagen, wir brauchen aber aus dieser aktuellen Entwicklung, bald ist die Wahl oder bald ist dieses Event oder was ich am Anfang erzählt habe, bald sind die Olympischen Spiele und dann müssen wir über die Sportförderung berichtet haben, sonst ist es irrelevant. Da kann man quasi auch Gerichte dazu bringen, teilweise sehr, sehr schnell innerhalb weniger Tage oder zumindest Wochen dann darüber zu urteilen, ob die Akten freigegeben werden müssen, ob die Schwärzung entschwärzt werden muss und ähnliches. Beim IFG ist es sehr schwierig und deswegen ist es schon so, dass wir auch immer wieder Akten und Informationen bekommen, wo wir denken, ja super, also so drei Viertel davon ist irgendwie unbrauchbar geworden und dann ist, finden wir in dem letzten Viertel vielleicht noch was und machen eine Geschichte, aber wir wissen ja natürlich nicht, teilweise wissen wir nicht, wie viel vielleicht noch drin gewesen wäre. Und deswegen finde ich schon, dass das manchmal schwierig ist und dann liegt es, glaube ich, an uns und an Institutionen wie Frag den Staat und anderen Menschen, die sich irgendwie stark dafür auch engagieren, immer mal wieder reinzugehen und zu sagen, so geht's nicht. So dass die das nicht das Gefühl haben, sie können machen, was sie wollen. So, das wäre so ein bisschen meine Grundhaltung dazu.
Genau.
Genau, vielleicht nur kurz als Ergänzung. Diese Schwärzungen müssen eben alle begründet werden und da gibt es auch tatsächlich sehr strikte Anforderungen der Rechtsprechung. Also die Darlegungslast für jede Ablehnung liegt bei der Behörde und sie muss es so gut erklären, dass das für die Personen, die eben den Antrag gestellt haben, auch verständlich ist, ohne dass sie den Inhalt der Dokumente kennen. Und das machen die allerwenigsten. Also das kann man dann im Widerspruchsverfahren oder so, ne, wenn man da dann ordentlich argumentiert, dann kriegt man meistens oder manchmal auch doch noch etwas mehr oder jedenfalls später im Klageverfahren dann. Aber jetzt, dass sozusagen Akten einfach so frisiert werden oder da irgendwas rausgenommen wird, also es wäre jedenfalls klar rechtswidrig, dass genau, also eigentlich Ablehnungen nur anhand des Katalogs dieser Ablehnungsgründe und dann eben auch einzeln begründet und nicht für das ganze Dokument, sondern auch wirklich für die einzelnen Passagen. Also kann es auch sein, es gibt einen Vertrag und man bekommt eben Paragraphen 1, 2, 3, 4 und 5 ist geschwärzt und dann geht es weiter mit 6 oder so.
Kurze Nachfrage, weil ich das hier gerade sehe von Saskia. Sie fragt, ist das eigentlich, ist das also jede und jeder, ist das unabhängig von Staatsangehörigkeit?
Ja.
Also man braucht nur eine Adresse in Deutschland quasi, wo das hingeschickt wird wahrscheinlich oder noch nicht mal. Also könnten auch also ausländische Medien könnten zum Beispiel auch oder tun es auch. Ja, gut. Frage beantwortet. Ah nee, Hanna, ja, mach ruhig, ich kann ganz ruhig reden.
So, nee, ich wollte nur ganz kurz vielleicht als kleine Anekdote. Wir haben ein Verfahren geführt gegen den, das war sogar ein Landesbeauftragter für Informationsfreiheit auch in, jetzt muss ich nicht lügen, ich glaube in Rheinland-Pfalz war es, der tatsächlich die Anfrage unserer Journalistin, die in Österreich ihren Wohnsitz hat, nicht beantworten wollte ohne deutsche Adresse. Und dagegen hatten wir dann geklagt und das auch gewonnen. Also genau.
Okay, spannend. Das ist wirklich ein Jedermann und jeder Frau Gesetz. Großartig. Jetzt haben wir noch so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ich würde jetzt gerne ein paar Wortmeldungen dran nehmen aus dem Publikum. weil die Frage, die schriftlichen Fragen sind wir jetzt noch quasi an der weiterführenden Frage, die will ich so ein bisschen fürs Ende aufheben, für die größere Frage. Deswegen gerne nochmal eure Wortmeldung, nutzt da einfach das Handsymbol und dann nehme ich euch mal dran. Ich sehe hier schon drei. Wenn ich euch dran nehme, müsst ihr euer, jetzt sind es noch zwei, drei. Und da müsst ihr euer Mikro anmachen und dann gerne kurz einfach eure Frage stellen oder euren Kommentar loswerden. Ihr dürft auch gerne feiern, wenn für euch ein guter Tag ist. Und dann, genau, schauen wir mal, was wir zu beantworten haben. Ich beginne mal mit Annette Breitling. Annette, leg los. Du solltest dich jetzt entstummen können. Probier mal, Annette. So, ich lasse mal dein Mikrofon an und gebe so lange Rüdiger Selneck noch die Möglichkeit, sein Mikro zu entstummen. Rüdiger, magst du das sagen? Auch nicht, das dauert am Anfang manchmal ein bisschen. So, dann machen wir einfach weiter mit Susanne Bischof und ich lasse euch einfach alle an. Susanne. Ja,
Ja.
Susanne, es ist an. Wir hören dich.
Hallo, ich bin Susanne. Ich bin Aktivistin und ich habe eine Frage. Ist es nicht möglich, wenn man alle die großen Petitionsportale, kann man nicht so eine Riesenpetition deutschlandweit starten oder europaweit starten oder beziehungsweise ja, das gilt jetzt eigentlich nur für Deutschland, dass die Bayern da nicht mehr gegen ankönnen. Das muss doch möglich sein.
Danke dir, gebe ich in die Runde. Dann, wir sammeln einfach mal Fragen jetzt noch. Dann nehme ich noch Walter Bader hier dran. Walter, gerne. Genau. Walter, nee, Walter mag nicht. Sehe ich jetzt hier noch Thomas Weiß und dann gehen wir in die Beantwortung. Ja. Springt mir hier weg. Thomas. Nee, klappt auch nicht. Dann beantworten wir jetzt erstmal Susannes Frage. Also, wie kriegen wir die Bayern dazu, was zu machen? Hilft es, die großen Petitionen miteinander zu verbinden? Marie.
Also es gibt tatsächlich auch ein Bündnis für Informationsfreiheit in Bayern. Und die Freien Wähler haben da im Moment das Digitalministerium und haben sich auch relativ auch offen bezüglich des Themas gezeigt. Bezüglich Petitionen kann ich raten, es gibt die Möglichkeit, beim Bayerischen Landtag Petitionen einzureichen und die werden in der Regel grundsätzlich in öffentlichen Sitzungen des Landtags auch behandelt. Also das wäre schon mal zumindest eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob eine bundesweite Petition da die CSU halt so catcht. Also da würde ich, glaube ich, eher empfehlen, tatsächlich in Bayern aktiv zu werden. Und ich würde noch mal also die Frage als Anlass nutzen, um eine Beobachtung zu sagen. Wir haben in Deutschland weit oft das Gefühl, dass die Grenzen bei der Informationsfreiheit nicht zwischen den Parteien verlaufen, sondern eher zwischen Parteien, die schon sehr lange in der Regierung sind und der Opposition. Also Parteien, die auch Oppositionserfahrung machen, sind oft auch offener für Erweiterung des Informationsfreiheitsgesetzes. Ich möchte da auch ein Beispiel mit Bayern gerade bringen. Die SPD hat in Hamburg 2020 das Transparenzgesetz ein bisschen eingeschränkt, hat auch in unserem Ranking Punkte eingebüßt, in Bezug zum Beispiel auf den Bildungsbereich, dass da Informationen nicht mehr anfragbar sind. Gleichzeitig setzt sich die SPD in Bayern aber schon sehr, sehr lange für ein gutes Informationsfreiheitsgesetz und Transparenzgesetz in Bayern ein. Also das ist wirklich je nach Bundesland unterschiedlich. Genau, und ich glaube, die Grünen und SPD sind da auch sehr hinterher, was eine Petition angeht. Ich würde es wirklich, wenn Sie in Bayern wohnen, würde ich es eher bei dem Petitionsportal auch des Landtages versuchen.
Danke. Jetzt habe ich noch Thomas Weiß, hat sein Mikro noch offen. Thomas, du könntest
Ja,
sprechen.
ich habe mein Mikrofon auf. Versteht ihr mich?
Ja, wir hören dich
Ja,
gut. Deine Frage
wunderbar.
bitte.
Ja, ich habe auch eine Frage, weil da immer so Ungereimtheiten sind, ne? Ob man nicht einen Bürgerdialog machen kann. Ich finde das ganz, ganz wichtig, ne? Ja.
Danke
Weil
dir.
es kann ja nicht sein, dass über aller unserer Köpfe was gemacht wird. Das erschließt sich mir nicht, ne?
Danke dir, Thomas. Dann gehe ich mal, jetzt sehe ich, habe ich hier noch zwei Wortmeldungen, zwei neue von Silvia Ella. Silvia. Silvia, du könntest dich entstummen, wenn du magst. Ja, Mikrofon ist an. Leg los.
Ja, sorry, also das, was die Vorredner schon gesagt haben, damit hat sich meine Frage schon
Schön.
erledigt.
Trotzdem schön, dass du da bist, nicht gemeldet hast, Silvia. Danke dir.
Danke euch.
Giovanni Daniele.
Ja, guten Abend. Ich spreche aus Bayern wegen der Petition. Ich habe eine Petition beim Bayerischen Landtag gestartet. Bin Mitglied in einer ganz kleinen Gemeinde hier in Bayern. Und es ging in meiner Petition darum, dass Grundstücke der Gemeinde grundsätzlich öffentlich ausgeschrieben sein sollten. Die Bayerische Gemeindeordnung besagt, dass es keinerlei Vorschriften gibt, dass Grundstücke der Gemeinde auch öffentlich ausgeschrieben werden. Bei uns war tatsächlich so, über Jahrzehnte hinaus wurden die Grundstücke halt in nicht öffentliche Sitzungen verkauft, an wen auch immer. Man bekam das nicht als Bürger mit. Dann habe ich eine Petition gestartet. Ich habe die Petition auch erfolgreich gewonnen, wenn man das so ausdrücken kann. Das heißt, der Petitionsausschuss hat mir mit einstimmiger Votum das Petitionsbegehren auch zugestimmt. Und die Vorgabe an die bayerische Staatsregierung, das von Joachim Herrmann geleitet wird, die Vorgabe gemacht, dass diesen Artikel in bayerische Gemeindeordnung, der das regelt, auch entsprechend geändert werden soll, dass in Zukunft Grundstücke der Gemeinde halt öffentlich ausgeschrieben werden. Nun hat der Joachim Herrmann dann entschieden, dass die Gesetzgebung, wie es momentan ist, einfach genügend oder ausreichend ist, und er sieht ja keinen Handlungsbedarf, wie er das ausdrückt, die Selbstverwaltung der Gemeinde dahin einzuschränken, dass die dann auch öffentlich ausschreiben. Und das ist nur, um zu bejahen, ja, man kann eine Petition stellen und dann auch die Information zu geben, man kann die Petition auch gewinnen, aber am Ende ist immer dann die bayerische Staatsregierung, das entscheidet, ob ein Gesetz geändert wird oder nicht. Das heißt, ich habe gewonnen, aber auch
Ja,
nichts bewegt.
genau. Danke dir vielmals. Und das passt ja sehr gut zu dem, was Thomas auch gesagt hat. Also die Fragen hängen ja so ein bisschen zusammen. Also, was kann man als Bürgerin machen, wenn man da mehr will? Und Bürgerdialog, Marie.
Ja, das finde ich eine ganz wunderbare Frage, weil wir haben uns heute nicht nur also auch gefreut, dass diese Abschaffung des IFGs in der jetzigen Form nicht mehr so im Koalitionsvertrag steht, sondern gleich dahinter steht auch, dass es in dieser Legislaturperiode auch wieder dialogische Beteiligung auf Bundesebene geben soll und vor allem auch in Form von Bürgerräten. Und das ist insofern hier interessant, als dass ich muss so ein bisschen ausführen. In Baden-Württemberg gibt es jetzt auch einen Koalitionsvertrag, wo ein Transparenzgesetz drin steht. Und Winfried Kretschmann hat schon 2022 gefordert, dass es einen Bürgerrat geben soll zum Transparenzgesetz. Das fand ich eigentlich relativ klug, weil, wie ich gesagt habe, meistens da auch eine gewisse Befangenheit gibt oder zumindest es schwer sich schwer tut, die Regierung oder lange braucht, dann Informationsfreiheitsregeln zu verbessern. Und ich glaube, die Menschen, die am Ende davon profitieren sollen, dazu befragen und auch welche Informationen wichtig sind, ist, glaube ich, genau richtig. Und in Bürgerräten, das sind ja Losgremien, sitzt dann auch ein Querschnitt der Bevölkerung, wo man schauen kann, was interessiert die BürgerInnen eigentlich. Und das ist in Baden-Württemberg so, aber nicht mehr passiert, leider. Auf Bundesebene gibt es jetzt eben auch die Bürgerräte. Wäre zum Beispiel ein Thema, das fände ich total gut, weil eben, wie gesagt, vielleicht diese Befangenheit gibt. Ich finde zum Beispiel auch das Wahlrecht ist so ein klassisches Thema, wo ich denke, da könnte auch mal ein Bürgerrat helfen, um eine Perspektive so ein bisschen von außen mehr zu kriegen. Und nochmal zur Petition in Bayern, da kann ich mir jetzt noch nicht verkneifen, das wirklich scharfe Schwert der BürgerInnen, was es ja auf Landesebene gibt, ist eben die direkte Demokratie. Es gab ja auch schon einige Volksentscheide in Bayern, sechs an der Zahl. Das Problem ist, die Hürden sind da sehr hoch. Wir haben es in Hamburg geschafft, wir haben es auch in Berlin versucht, mit einem Volksbegehrensantrag ein Transparenzgesetz einzuführen. Ist in einem Flächenland schon nochmal eine andere Sache. Und in der zweiten Stufe gibt es eben die Amtseintragung, wo man wirklich auch Millionen Unterschriften auf dem Amt sammeln muss. Das ist nicht so leicht, gerade bei so einem Thema. Dann ist eine Petition vielleicht doch erstmal der erste gute Schritt. Aber ein Volksentscheid, der würde dann halt gelten. Da hat die Landesregierung, muss sich dann auch daran halten, ne? Das hat dann Gesetzescharakter.
Danke dir. Jetzt würde ich sagen, nehme ich noch zwei dran, die noch nicht gesprochen haben. Und dann gehen wir in die letzte Runde. Das ist einmal Bernd Beermann und Corinne Enders. Bernd und Corinne, ihr könntet euch freischalten und fragen. Corinne war zuerst. Corinne, bitte.
Ja, ich würde mich gern da noch einklinken in der Frage eben, was dann tatsächlich umgesetzt werden muss.
Oh, jetzt haben wir dich wieder verloren. Corinne, versuch nochmal. Ja, doch, jetzt hören wir dich wieder. Sprich weiter.
Okay, genau. Es geht mir darum eben genau, was können wir Bürger überhaupt umsetzen? Und das ist eben. Hört ihr mich?
Ja, du warst jetzt kurz wieder
Ich
weg.
höre
Gar
ja,
nicht mehr.
ich hab da mit dem Mikrofon irgendwie. Genau. Ja, die Umsetzung eben, was die Bürger fordern. Und da ist eben halt die Petition, wie der Vorredner gerade gesagt hat, das gewinnt man. Und dann letztendlich entscheidet es die Landesregierung, die Regierung. Und eigentlich sind halt die Volksbegehren oder Volksinitiativen, also Volksbegehren das Einzige, was dann auch in Bayern zumindest tatsächlich in Gesetze umgesetzt werden muss, wie das Volksbegehren halt zum Beispiel zum Artenschutz, also den Bienen, das die ÖDP ja initiiert hatte und tatsächlich halt umgesetzt werden musste. Und das heißt, wir müssen da überall noch weiter dran arbeiten, dass diese Möglichkeiten in den verschiedenen Bundesländern auch tatsächlich auch umgesetzt werden.
Danke dir. Und dann noch Bernd.
Ja, könnt ihr mich hören?
Ja.
Ja, ich habe dieses ganze Problem. Ich wohne ja in Neumünster und man hat mich kurz nach meinem Geburtstag hat man mich hier in der Wohnung überfallen, mir unter Vorwänden, die ich bis heute noch nicht nachvollziehen kann, mir meine Haustiere weggenommen. Ich bin zwar jetzt juristisch schon in der Gänge, aber dieses Thema Informationsfreiheit, das habe ich jetzt nochmal wieder auch aufgetischt. Ich weiß nicht, wie lange oder wie schnell ich davon eine Information bekomme. Ich weiß nur, dass der Rechtsanwalt von mir Informationen zwar bekommen hat, aber eben geschwärzte Sachen. Und das hat mich schon gewaltig aufgeregt.
Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich danke dir. Würde dann jetzt einmal zu, genau, vielleicht noch Marie noch mal dran nehmen, weil das ja noch mal quasi das Thema, wie geht man damit um? Volksbegehren. Vielleicht können wir ja dann auch noch mal Kontakt an alle, die sich interessieren, zu den Kolleginnen und Kollegen in Bayern da herstellen. Vielleicht wollen da ja 100 Leute hier aus dem Call mithelfen und dann wird es ja vielleicht noch was von Volksbegehren. Aber mich würde es halt noch mal interessieren, weil das ist halt schon so, und das greift jetzt vielleicht auch die Frage auf, die jetzt gerade auch an Top 1 da steht, und ich lese die mal vor, und dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit, um so das größere Bild noch mal zu machen, weil Gunnar Harms fragt hier, welche juristischen Mittel stehen aus eurer Sicht zur Verfügung, um sich gegen diese offensichtlichen Einschüchterungs- und Desinformationskampagnen der fossilen Wirtschaft, die sogar den EU-Rechnungshof instrumentalisiert, zu wehren, sagt er hier. Also er macht ja hier das Bild auf oder auf so, sagt, hier passiert eigentlich was, hier ist der Journalismus, ist die Presse, ist auch die Zivilgesellschaft unter Druck, und wir haben bei Europe Calling jetzt schon viele Webinare gemacht, auch zur Situation der Zivilgesellschaft, wie das da, wie gerade auch durch Einschränkungen bei der Gemeinnützigkeit und auch bei den Fördermitteln ganz gezielt Leute, die sich eben für eine, sagen wir mal, also eine Energiewende oder was auch immer einsetzen, aber auch für Demokratie einsetzen. Wir hatten auch die Omas gegen Rechts hier und so und Korrektiv, wie sich das auswirkt. Also was ist euer Gefühl? Jetzt hat sich das ja so ein bisschen entschärft im Koalitionsvertrag, aber gleichzeitig ist es ja, sehen wir ja, was auf der Welt und was auch im deutschen Mediensystem gerade passiert. Wie schätzt ihr das hier quasi groß ein, und was braucht es jetzt mal neben der Initiative jetzt für ein IFG, und 430.000 Unterschriften sind super, aber Das Thema ist ja eigentlich noch größer als nur Informationsfreiheit und Transparenz. Und vielleicht machen wir so eine kleine Schlussrunde dazu, vielleicht jeder von euch nochmal 2 Minuten zu dieser größeren Frage, was braucht es denn jetzt in dieser eigentlich größeren Situation und wie seht ihr die größere Situation eigentlich, nicht nur in Deutschland, aber auch in der Welt. Und vielleicht fangen wir rückwärts an, dann machen wir Marie, Daniel und Hannah.
Ja, eine ganz klassische Antwort von einem Verein, der sich mehr Demokratie nennt, ist natürlich, dass man die Demokratie nur vorwärts verteidigen kann. Also, ich glaube, diese Tendenz, die da rausspricht aus dem Entwurf des Koalitionsvertrages, den wir da gelesen haben, ist so ein bisschen so eine Abschottung. Also die Welt wird komplexer, wir leben in Krisenzeiten und da gibt es auch einen total legitimen Bedarf, dann auch schnell Entscheidungen treffen zu wollen, ohne Widerstände und das auch effizient durchsetzen zu wollen. Nur ich habe das mal in einem Artikel so genannt, wir haben halt keine Zeit mehr, nicht zu beteiligen. Also Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, die wirklich in den Alltag der Menschen stark eingreifen, also sei es im Zuge der Klimakrise, wir haben es in der Corona-Pandemie gesehen, oder jetzt auch durch Verteuerung und so weiter, die den Menschen viel abverlangen. Da ist eine Demokratie darauf angewiesen, dass diese Menschen das auch mittragen und auch akzeptieren. Und diese Zeit sollte man sich nehmen, für Beteiligung, für Transparenz. Genau, und ich glaube, wenn wir in Zeiten gerade leben, wo es diese Shrinking Spaces gibt, der Zivilgesellschaft, der Presse und so weiter, genau, ist das ein wichtiger Punkt, um da einen Gegenpol zu bilden. Und vielleicht möchte ich einfach abschließen mit einem Zitat von Jupp Legrand, das war der Geschäftsführer von der Otto-Brenner-Stiftung, und der hat mal gesagt, mit der Forderung nach mehr Transparenz wird man unterm Strich wahrscheinlich weder Reichsbürger noch Verschwörungstheoretiker entlarven, aber man stärkt denjenigen die Rücken, die sich ihnen in den Weg stellen. Und damit ist schon der erste richtige Schritt getan. Und also ich glaube, wir dürfen einfach keine Chance, wir können es uns nicht mehr leisten, Chancen auf ein gesteigertes Politikvertrauen, wie beispielsweise durch bessere Informationsfreiheit, aber auch durch Bürgerbeteiligung beiseite liegen zu lassen.
Danke dir, dann Daniel.
Ja, vielen Dank. Also, es wird nicht verwundern, dass ich den investigativen Journalismus für ein sehr gutes Instrument halte, um die Welt besser zu machen und auch die Demokratie zu stärken. Deswegen mache ich das seit 20 Jahren beruflich und ehrenamtlich, auch seit 10. Deswegen ist natürlich die eine Sa Sache total gut, dass wir sehen, dass Leute ein Interesse an diesem, an der Informationsfreiheit, an der Transparenz, an diesen Dingen haben. Und gleichzeitig kann natürlich jede und jeder auch im Kleinen selbst unterstützend tätig werden, unabhängig von Unterschriften bei Petitionen. Wenn jemand Dinge sieht, Sachen mitbekommt, selber Zugriff auf Dokumente hat, bei denen er das Gefühl hat, da sind irgendwie Sachen drin, die sollten an die Öffentlichkeit, dass man sich Journalistinnen anvertraut, die investigativ arbeiten. Das muss ja nicht ich sein, das muss auch nicht mein Kollege sein, das können auch andere Leute sein, aber das ist quasi noch mehr so ein bisschen so die Zivilcourage auch darin übergreift, dass man sagt, nee, wir wollen diese Dinge in der Öffentlichkeit diskutieren und ich gehe jetzt diesen Schritt und gehe in ein vertrauliches Gespräch. Es ist ja noch weit weg von der Veröffentlichung. Man kann ja Schritt für Schritt sagen, okay, ich informiere mich mal und wie läuft sowas ab und was wäre dann der nächste Schritt und wie kann ich geschützt werden? Und das ist quasi dieser Austausch zwischen BürgerInnen und JournalistInnen, gerade investigativen JournalistInnen, noch besser wird und die Leute gemeinsam das Gefühl haben, wir wollen irgendwie dazu beitragen, dass Berichterstattung gut wird. Und klar, wer sich dann irgendwie engagieren will über Petitionen hinaus, ich meine, fragt ein Staat, Netzwerk, Recherche, mehr Demokratie, sind alles Vereine, die von Spenden und Unterstützern und Mitgliedern leben. So, und je mehr wir haben, desto stärker sind wir. Das ist irgendwie einfach, das ist sehr, sehr einfach. So ist es. Ja.
Manchmal sind es auch nicht die schweren Lösungen, manchmal sind es auch die einfacheren Lösungen. Hanna.
Ja, danke. Ich glaube, so ganz allgemein gesprochen, einfach Zusammenhalt, sich gegenseitig unterstützen irgendwie, auch so innerhalb der Zivilgesellschaft, vielleicht ein bisschen, dass die Großen auch die Kleinen ein bisschen mitziehen und dann als Juristin, als Rechtsanwältin natürlich, ich finde es auch sehr gut und glaube auch, dass es wirklich ein wirksames Mittel ist, den Rechtsstaat zu nutzen und die Gerichte anzurufen bei bestimmten Dingen. Wir haben zusammen mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte und dem Verfassungsblock noch ein Projekt, das nennt sich gegen Rechtsschutz. Da wollen wir eben Klagen unterstützen, wenn auch staatliches Handeln möglicherweise missbräuchlich ist und wollen eben ja, Betroffenen, die es sich sonst selber nicht leisten könnten, da unter die Arme greifen. Und ja, ich glaube, so eine allgemeine Solidarität, Wachsamkeit, genau, mit auf JournalistInnen zugehen und ja, ein bisschen zusammenhalten. Und ich finde auch wirklich schön, jetzt in Bezug auf die Informationsfreiheit, hat man ja jetzt jedenfalls mal gesehen, es bringt schon was, genau.
Absolut, das glaube ich auch. Das nehme ich auch so einfach jetzt mit aus diesem Webinar, dass es sich halt was bringt, dass Petitionen was bringen, dass offene Briefe was bringen, dass einfach Druck bringt, gerade in diesen Verhandlungssituationen. Ich will noch eine Sache sagen, zum Abschluss dann auch, was Marie gesagt hat. So gerade, wir haben gerade keine Zeit mehr, nicht zu beteiligen. Und Mehr Demokratie und Europe Calling sind auch zusammen in einem Verein, Democratic Odyssey, wo wir eine europäische BürgerInnenversammlung planen und gerade einen Piloten durchführen, wo wir das mir auch noch wichtig, dass man das eben nicht nur national denkt. Wir haben jetzt natürlich sehr viel national gesprochen, aber es setzt sich das Ganze europäisch auch zu denken und da Bürgerinnen eben genau dieses Empowerment zuteil werden zu lassen und wirklich auch eine Möglichkeit haben, was zu ändern und Einfluss zu nehmen. Und da ist die letzte Versammlung in Wien. Da sind wir bei Europe Calling auch wieder mit dabei und live. Das wird eines der nächsten Webinare werden. Wir gehen nämlich jetzt erstmal in eine zweiwöchige Aprilpause und ab dann darf ich offiziell auch wir sagen, weil dann haben wir als Europe Calling das erste Mal zwei Personen hier. Wir haben unseren ersten Menschen angestellt, was allen Fördermitgliedern zu verdanken ist, wenn ihr uns auch noch unterstützen wollt. Wir leben ja auch von Spenden. Und sehr, ihr seht, wie glücklich ich darüber bin nach 3 Jahren, dass ich nicht mehr alleine bin. Freue mich sehr. Das ist nämlich auch wichtig, die Solidarität nach innen. Und ich danke euch allen, danke euch für die Zeit. Ihr kriegt natürlich Aufzeichnungen, Links und Folien zugeschickt und habt eine schöne Osterpause. Und bei uns geht es dann danach weiter in alter Frische. Einen schönen Abend. Danke für euren Einsatz und tschüss.
Danke, tschüss.
Ciao.
Tschüss.